gekommen, um zu dienen. Sind wir gekommen, um zu dienen? Auf diese Freizeit? Oder sind wir gekommen, um bedient zu werden? Da gehen die Antworten vielleicht auseinander, denn manche mussten sich ja vorbereiten, für andere etwas zu tun. Aber andere sind gekommen und gedacht haben, jetzt lernen wir was, jetzt werden uns andere was beibringen. Also, das heißt bedient werden von anderen in dieser Sprache. Aber wir wollen auch anspornen, einen jeden Einzelnen, sich Gedanken zu machen darüber, wie er dienen kann, schon in dieser Woche, auf dieser Freizeit. Ich weiß nicht wie, aber ich weiß, dass Kreativität durchaus möglich ist und ich weiß, dass es sehr unterschiedliche Gaben in dieser Gruppe gibt. Und ich denke, da gibt es Möglichkeiten schon. Natürlich setzt das voraus, dass wir einander ein bisschen besser kennenlernen, damit wir wissen, wo wir mit unseren Gaben ansetzen können unter Umständen. Sind wir gekommen, um zu dienen oder um bedient zu werden? Das hat mit unserem Text heute Abend zu tun. Es kommt aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 10, Vers 45, wo Jesus sagt, auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Warum redet Jesus mit seinen Jüngern so? Was hat diese Aussage veranlasst? Vorher hat es ein Gespräch gegeben. Es heißt ab Vers 35, da kamen Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, zu ihm und sagten, Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Jesus hat bei Zeiten sowas gesagt, also wenn ihr mich irgendwas bittet in meinem Namen, dann werde ich das tun. Wo das in der Chronologie vorkommt in diesem Fall, weiß ich nicht, aber ich finde es halt interessant, dass die Jünger schon irgendwie auf diese Gedanke kommen und ihn um etwas bitten. Er sagt zu ihnen, was soll ich für euch tun? Sie sagten zu ihm, lass einen von uns an deiner rechten und einen an deiner linken Seite sitzen in deiner Herrlichkeit. Oh. Damit wir das ein bisschen besser verstehen können, sie waren gerade auf dem Weg nach Jerusalem. Und was haben die Jünger erwartet, dass mit ihrem Herrn und Meister in Jerusalem geschieht? Sie haben erwartet, dass er jetzt in sein Reich kommt und als König herrscht und die bösen, dreckigen Römer hinaustreibt und so weiter und so fort. Und sie werden mitherrschen. Nun, wer darf wo sitzen in seinem Reich? Große Frage. Nun, ich finde es sehr interessant, dass Matthäus diese Geschichte auch erzählt, aber mit einem zusätzlichen Detail. Und wenn man ein bisschen von der Antike kennt, dann kann man sich das auch besser vorstellen. Also der Text liest sich so, Matthäus 20, Abvers 21, da trat die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen, das sind Jakobus und Johannes, die Donnersöhne, zu ihm, fiel vor ihm nieder und bat ihn um etwas. Und er sagte zu ihr, was willst du? Sie sagte zu ihm, bestimme doch, dass diese meine beiden Söhne in deinem Reich, einer zu deiner Rechten und der andere zu deiner Linken sitzen. Boah. Man kann sich langsam vorstellen, was in dieser Familie vor sich geht. Große Pläne da für die Familie der Donnersöhne. Die Mutter hat sich ihr Leben in Zukunft vielleicht so vorgestellt, dass sie ihre eigenen Dienerinnen hat und da auf einem schönen Stuhl oder Thron oder was immer das ist, sitzt und bedient wird. Dann hat sie ein leichtes Leben zusammen mit ihren Söhnen, die natürlich den Vorrang haben, aber sie kriegt auch was davon. Nun, Jesus muss ein bisschen den Weg bereiten für das, was er ihnen wirklich ans Herz legen möchte. Er stellt Fragen. Aber zunächst sagt er, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Und dann erklärte er, was er meint, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Nun, das ist Bildsprache. Und die verstehen das wahrscheinlich nicht so ganz, aber sie sagen zu ihm, ja, wir können es. Und Jesus sagte zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Aber die Plätze an meiner rechten oder linken Seite zu vergeben, steht mir nicht zu, sondern ist für die, denen es bestimmt ist. Ich finde das hochinteressant. Nicht nur weiß Jesus nicht das Datum seiner Wiederkehr, er hat auch nicht das Sagen, was die Sitzplätze zur rechten und zur linken betrifft. Und als die Zehn, das sind die anderen, nicht die zwei, sondern die Zehn, das hörten, begannen sie unwillig zu werden über Jakobus und Johannes. Also ich nehme an, sie waren stinksauer, auf gut Deutsch gesagt. Jesus benutzt diesen entstehenden Streit, um den Jüngern ein Kernprinzip der Nachfolge zu erläutern. Und jetzt fängt er an zu lehren. Er rief sie zu sich und spricht zu ihnen: Ihr wisst, dass die, welche als Regenten der Nationen gelten, sie beherrschen und ihre großen Gewalt gegen sie üben. So aber ist es nicht unter euch, sondern wer unter euch groß werden will, soll euer Diakonos sein, soll euer Diener sein. Und wer von euch der Erste sein will, soll aller Doulos sein, soll aller Sklave sein. Wer sich für die anderen Begriffe im Griechischen interessiert, die mit Dienen in irgendeiner Weise zu tun hat, die findet man in der Fußnote hier im Kleindruck. Aber das braucht uns heute Abend nicht weiter bemühen. Also schon mit diesen beiden Begriffen haben wir genug Spielraum, genug Bandbreite, damit wir uns wiederfinden. Jesus hat zu seiner Lebzeit Lebzeit im Fleisch, wohlgemerkt, mehrere Gründe genannt für sein Kommen, je nach Situation. Zu weit nach vorne. Okay. Nee, zu weit nach hinten. Habt ihr das Problem? Ein Grund war, um zu predigen. Markus Kapitel 1, Vers 38. In einem anderen Fall, in einem Kapitel später, Vers 17 vom zweiten Kapitel, sagt er, er ist gekommen, um Sünder zu rufen. Nicht um die Gerechten zu rufen, sondern um Sünder zu rufen. Johannes Kapitel 9, ich bin vor 3 Wochen nach einem Monat in den USA zurückgekommen. Und manches kommt einfach durch, also auch Jetlag und Müdigkeit jetzt. Er ist zum Gericht gekommen, auf dass die Blinden sehen und die vermeintlich Sehenden blind werden. Kapitel 9. Und im 10. Kapitel sagt er, er ist gekommen, um Leben zu geben, und zwar Leben in Fülle. Aber jetzt in diesem Fall, in Markus Kapitel 10, Vers 45, nennt er einen Grund, der eine größere Tragweite als nur Einfluss auf die unmittelbare Situation hat. Markus 10, 45, darf man wiederholen. Auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Die Tatsache, dass ich euch diesen guten Sitzplatz und diesen guten Sitzplatz nicht geben kann oder möchte, nehmt bitte ein Beispiel an mir, sagt er. Auch ich bin gekommen, nicht um diese Plätze einzunehmen, sondern um zu dienen und mein Leben hinzugeben. Für viele. Was kann man daraus lernen? Die vom Herzen dienende Haltung eines Nachfolgers Jesu ist der Weg zur Anerkennung, zur Belohnung. Da ich der Erste im Programm bin, werde ich auch der Letzte sein. Verstehen wir? Ist einfach so. Wer möchte der Erste sein? Naja, wer möchte der Letzte sein? Niemand, gell? Okay. Wie war es damals? Also Jesus spricht vom Doulos-Sein, er spricht vom Diakonos-Sein. Ich glaube, wir kommen der Sache näher, wenn wir ein bisschen der Luft von damals atmen. Wenn wir Doulos hören, dann läuten keine Glocken bei uns. Ja? Also es packt uns nichts, weil wir keine Erfahrung mit Sklaverei haben. Wir hören vielleicht von Sklaverei, Wirtschaftssklaverei und Human Trafficking und was es so alles heutzutage gibt. Es gibt immer noch Sklaverei, aber Sklaverei, wie es in meiner Heimat gab vor 150 Jahren, ja, das kennen wir nicht. Aber die Römer haben es gekannt. Wenn es weitergeht, jetzt. Diener im Neuen Testament waren oft Sklaven. Ihr kennt das Wort Knecht vielleicht aus eurer Bibelübersetzung. Meist steht das Wort Doulos dahinter. Knecht, Knechtschaft, ein anderes Wort für Sklave oder Sklaverei. Woher kamen die ganzen Sklaven im Römerreich? Also viele waren Kriegsgefangenen, wurden dann auf dem Sklavenmarkt verkauft. Also die Römer waren damals auf Expansionstour, das war die Kaiserzeit, die anfängliche und dann später noch. Also je weiter die Grenzen sich ausgedehnt haben, desto mehr Kriegsgefangene und ergo Sklaven hat es gegeben. Und man hat geschätzt, wie groß der Anteil an der Bevölkerung des Imperiums war. Und man hat geschätzt, dass zeitweise 15-20% der Bevölkerung aus Sklaven bestand. Das kann man sich heutzutage kaum vorstellen. Also im alten Süden der USA sah das anders aus. Das konnte man sich dort sehr gut vorstellen. Und ich weiß nicht, vielleicht waren die Prozentanteile dort höher. Auf jeden Fall ist das Konzept von Herr und Diener oder Knecht oder Sklave im Neuen Testament unmittelbar von diesen gesellschaftlichen Normalitäten beeinflusst worden. Das sollte man sich merken, wenn man im Neuen Testament liest. Wenn man sehen möchte, wie aktuell das war, dann kann man einfach den kurzen, sehr kurzen Philipperbrief, Philemon, Brief lesen. Das geht sehr schnell, aber man muss langsam lesen, sonst verpasst man was Wichtiges. Da ging es um einen christlichen Sklavenhalter und einen christlichen Sklaven. Und was sagt der gute Christ, ein Apostel, dazu? Ja, und damit gibt es auch viele Fragen, die zu stellen wären, aber das würde den Rahmen dieses Vortrags sprengen. Also ein paar praktische Tipps und dann werde ich Schluss machen für heute Abend. Bist du ein Chef? Hast du Unterstellte, also Angestellte und so weiter? Dann würde ich vorschlagen, aus christlicher Liebe und auch aus praktischen Gründen, deine Diener, deine Angestellten so einzusetzen, wie es ihren Gaben entspricht. Viele hier haben Kinder erzogen oder sind dabei, das zu tun. Es gibt keinen Sinn, Kinder zu etwas aufzufordern, wozu sie überhaupt nicht in der Lage sind. Herausfordern schon, damit sie ein Stückle weiterkommen, aber nicht ihnen nicht, also keine total unmögliche Aufgabe vorsetzen, sonst werden sie entmutigt. Ich glaube, es wird sogar gesagt, man sollte, Väter, ihr solltet eure Kinder nicht was? Mutlos machen, entmutigen. Ein guter Sklavenhalter sollte das mit seinem Sklaven auch nicht machen. Und ein guter Chef in der heutigen Zeit sollte das mit seinen Angestellten auch nicht machen. Und ein guter Chef sollte vielleicht auch zeigen, dass er das auch kennt und es auch kann, was er von den anderen erwartet. Und dass er nicht zu gut ist, um seine Hände dreckig zu machen. Zeitweilig, oder? Also manche sehen das voll ein und andere überlegen es sich noch. Verstehen wir, in der Antike gab es große, reiche Leute, nicht nur im Film Gladiator, es gab das wirklich. Also Leute, die gut betucht waren, die gerne Gladiator spielen wollten in der Arena. Und aber das war nicht selbstlos. Das war cool damals, okay? Aber nicht zum Ruhm und der Lebensgefahr in der Arena sollte man dienen, sondern, wie es hier steht an der Leinwand, beim Waschen der Füße der anderen. Und was war Waschen der Füße? War das die Arbeit eines Diakonos? Möglicherweise. Aber das war wirklich eine niedrige Arbeit. Und in gut ausgestatteten Häusern gab es Sklaven, die sowas gemacht haben. Ich möchte langsam unterscheiden zwischen Diakonos und Doulos, denn Jesus spricht von Diakonie, wenn er von seinem Dienen und seinem Geben seines Lebens spricht. Das ist freiwillig. Er macht es nicht, weil er versklavt worden ist von seinem Vater. Nein, das ist seine freiwillige Entscheidung. Er dient freiwillig. Und dieser Dienst bringt das höchste Opfer. Aber wir haben Militärs in der Gemeinde in Stuttgart und manchmal höre ich in militärischen Kreisen von Familien und von Ehepartnern, die das höchste Opfer und von Eltern vor allem, die das höchste Opfer gebracht haben oder von einzelnen Militärs, die das höchste Opfer gebracht haben. Was war das? Ihr wisst es doch. Habt ihr die Nachrichten mitgekriegt aus Amerika neulich von dem muslimischen Ehepaar? Und der Mann hat seine Kopie der amerikanischen Verfassung aus seiner Westentasche genommen und hingehalten und hat die Frage gestellt vor der Demokratischen Partei, vor deren Kongress: Herr Trump, haben Sie diese Verfassung selber schon gelesen? Also Ihr Sohn hatte sein Leben für jenes Land gegeben im Krieg. Ein großes Opfer. Freiwillig. Okay. Dienen in unserer Welt ist oft freiwillig. Was tun? Uns die besten Plätze aussuchen? Oder wie wäre es, wenn wir eine der glanzlosen Aufgaben aussuchen? Einen niedrigen Platz. Ich glaube, Jesus lehrt sowas, oder? Damit es nicht schief geht und man gebeten wird, Platz zu machen für den, der dahin gehört eigentlich. Den engen Zeitplan dehnen und die nötigen Mittel lockern, um jemandem außerplanmäßig zu helfen. Das ist eine weitere Möglichkeit. Das wird auch mit anderen Worten durchaus gelehrt im Neuen Testament. Der gute Samariter, genau das macht er. Und wir sollten uns bitteschön, wenn wir wirklich brüderliche Beziehungen haben wollen, dann sollten wir uns vom Drang, dem Nächsten zu überbieten, loslassen bzw. lossagen. Also mein Deutsch ist da durcheinander geraten. Aber auch wir haben Pflichten. Wir sind nicht völlig frei. Es gibt manchen Dienst, den wir zu leisten haben. Aber wir sollten das tun, gekleidet mit der Frucht des Geistes. Sonst können wir auch diesen Dienst wertlos machen. Und Dankbarkeit muss gelernt werden. Wir sollten einander ermutigen, finde ich. Ich brauche die Ermutigung selber, deswegen kann ich das so lauthals sagen. Wir sollten einander ermutigen, zu danken für die Gelegenheiten, die wir haben oder haben werden oder schon gehabt haben und sogar benutzt haben, zu dienen. Ob freiwillig oder unfreiwillig. Also bei Gott gibt es da offensichtlich wenig Unterschied. Morgen beginnen wir auf dieser Männerfreizeit die praktische Seite des Dienens aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Die Bibelwerkstätte sind Gesprächsgruppen zur Vertiefung des vorhergehenden Themas. Die Redner und Moderatoren haben diesmal keine leichte Aufgabe. Es ist schon in einem Gespräch heute erwähnt worden, also wir haben dieses Thema noch nie behandelt auf der Männerfreizeit, oder? Richtig. Euer Feedback und eure dienende Mitarbeit wird Ihnen, also diesen, die euch öffentlich hier dienen, Gold wert sein. Ich hoffe, wir sind alle zu dieser Freizeit gekommen, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Shalom, Frieden. Amen. Amen. Wenn es Diskussion geben darf.